Gut, okay. Glaube kommt durch das Wort, Gottes. Und ich denke, bei einigen ist schon ein bisschen mehr Glaube, ein bisschen mehr Zuversicht, es kann doch noch was mit dir werden. Wir machen so leicht den Fehler, dass wir unsere eigene Stimmung, wie wir uns sehen, uns ablehnen, uns verachten, uns nicht glauben mögen, uns nicht mehr anhören mögen, wie wir das übertragen auf Gott, oder wir denken sogar, das ist, wie Gott uns sieht. Aber es ist nicht, wie Gott uns sieht, sondern es ist einfach die Prägung, aus der wir kommen, wie wir aufgewachsen sind. Und der Gott, dem wir dienen, der uns gerufen hat, er sieht uns so, wie er sich in seinem Wort beschreibt. Und wenn ich etwas fühle über Gott, was mit seinem Wort nicht übereinstimmt, ist das, was ich fühle, eine Lüge. Es ist da, aber es ist eine Lüge. Und Lüge kann und muss überwunden werden durch Wahrheit. Lüge kann es nicht lange aushalten, wenn die Wahrheit kommt. Weil die Wahrheit ist der Lüge überlegen. Die Wahrheit ist Licht und die Lüge ist Finsternis. Und wenn das Licht angeht, im Bruchteil einer Sekunde ist die Finsternis weg und du weißt nicht mehr, wo sie geblieben ist. So, mach nicht den Fehler, Entmutigung in eigener Kraft zu bekämpfen, sondern ändere deine Sichtweise. Stimme mit Gott überein. Wähle zu glauben, dass Gott so mit dir umgeht, wie er in seinem Wort es beschrieben hat. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo Menschen sich selber ein Bein stellen, sich selber im Wege sind und dann in ihrem Christsein frustriert sind, weil sie denken, das ist Gott. Weil sie denken, Gott hat sie aufgegeben. Gott hat gesagt, ich mag deine Beteuerungen und deine heiligen Schwüre nicht mehr hören, vergiss es. Ja? Und wir übertragen das auf Gott, aber so ist Gott nicht. So, der Punkt war die Freiheit der Wahl und Gott respektiert und ehrt unsere Wahl. Wenn ich mich entscheide, wenn ich sage, Herr, so ernst ich das nur meine, ich will mit dir leben, ich will gerade leben, ich will zu deiner Ehre leben, ich will dich verherrlichen, dann sagt er, okay, ich glaube dir, darauf bauen wir jetzt und ich helfe dir, ich bin mit dir und ich werde dafür sorgen, dass aus dieser anfänglichen Entscheidung etwas wird, was nach außen sichtbar ist. Zuerst ist es drinnen im Herzen, es ist nicht sichtbar, aber es wird sichtbar werden. Und viele gehen nicht weiter mit Jesus, weil sie sich selber aufgegeben haben und sich selber als elende Heuchler verachten. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das musst du dir merken, wenn dich das nicht betrifft, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen hier, die das betrifft. Wenn es dich nicht betrifft, merkst du trotzdem, schreibst du auf, weil du wirst Menschen finden, mit denen das so geht. Und wenn diese Blockade, diese falsche Beurteilung, diese falsche Anklage, diese falsche, niederdrückende, verachtende Sichtweise, die die Person über sich selbst hat, wenn das nicht gelöst wird, du kannst alle Dinge sagen, was sie tun soll, es wird nichts funktionieren. Es wird nichts funktionieren. Weil bevor man überhaupt schon anfängt, Schritte zu gehen, ist man schon erfüllt von der Gewissheit, das geht bei mir sowieso nicht. Das funktioniert bei mir sowieso nicht. Ja? Weil ich einfach grundsätzlich nicht wahr bin, weil ich grundsätzlich nicht vertrauenswürdig bin und weil ich Heuchler bin, ich rede Dinge, die aber nicht wirklich wahr sind. Am Anfang unseres Lebens, wir wissen nicht wirklich, was unser Herz ist. Und vieles, was wir denken, was unser Herz ist, ist nicht unser Herz. Ja, und das Wort Gottes sagt, dass wir die Innenatmosphäre in uns umprägen können, von Lüge zu Wahrheit, von Finsternis zu Licht. 1. Johannes, ich weiß jetzt den Vers nicht, da heißt es, wenn uns unser Herz verdammt, dann können wir wissen, Gott ist größer. Und wir bringen vor ihm unser Herz zur Ruhe. Ein Herz, das sich verdammt, sich verwirft, sich ablehnt, sich verachtet, ist alles andere als Ruhe. Das ist eine depressive Unruhe. Unruhe muss nicht unbedingt hektisch sein, aber tief und zerstörerisch. Und wir bringen unser Herz zur Ruhe. Das ist nicht Gott. Wir machen es selbst. Du musst was machen mit deinem Herzen. Du musst dein Herz, das dich anklagt, sagt, ach komm, das hast du schon tausendmal versucht, das hast du schon tausendmal versprochen, das kann man jetzt sein lassen, dir glaubt eh keiner mehr und Gott schon lange nicht, Gott schaut total durch, der kennt dein Herz, der weiß, was mit dir los ist, der hat schon längst aufgegeben. Wir können und wir müssen unser Herz zur Ruhe bringen durch Wahrheit. Die Unruhe, die Bedrückung, die Entmutigung, die Hoffnungslosigkeit kommt, weil Lüge sich ausgebreitet hat. Und das zieht runter und man ist lustlos und es gibt sehr viele Christen, die sich im Sumpf und im Tal der Niederung, der Niederlage niedergelassen haben und da jetzt Hütten gebaut haben und da wohnen. Und die nicht mehr kämpfen, die nicht mehr nach vorne gehen, die nicht mehr sagen, ja, ich werde diese Sache, egal was das ist, ob das Rauchen ist oder Drogen oder Tabletten oder Schokoladeabhängigkeit oder Pornografie, ich werde das unter die Füße kriegen. Sondern die aufgegeben haben und die damit leben und sagen, naja, da muss ich mich ja mit abfinden. Gott findet sich nicht ab, findet du dich nicht ab. Und das Problem der Sünde ist ja schon grundsätzlich gelöst. Das hat mit Reife überhaupt nichts zu tun. Das Problem der Sünde ist gelöst. Sagst du, wieso? Ich sündige ja. Tu, was die Bibel sagt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir gesündigt haben, dann bekennen wir das. Und das heißt, wir verurteilen, wir übernehmen Gottes Sicht, wir verurteilen unsere Sünde. Wir nennen unsere Sünde, wie Gott sie nennt. Wir entschuldigen sie nicht. Wir sagen nicht, ja, das war irgendwie, weil du diesen Zorn in mir hervorgerufen hast und da bist du eigentlich dran schuld. Sondern ich war zornig und ich habe kein Recht, so zu sein. Und Zorn in der Seele ist eine Leitversion von Mord. Zorn ist der Anfang vom Mord. Mord ist nichts anderes als bis zu Ende gedachter und bis zu Ende ausgelebter Mord. Schon mal so gedacht? Und das ist, was Jesus sagt. Wir verurteilen unsere Sünde. Das heißt, wir sprechen die Wahrheit darüber. Wir sagen, das war nicht in Ordnung, ich bin verantwortlich für was ich gemacht habe und es ist nicht richtig und es tut mir leid, vergib mir. Und dann gehen wir weiter. Wir bleiben nicht dabei stehen, sondern wir sagen, du hast gesagt, wenn ich meine Sünde bekenne, vergibst du. Und du hast mir vergeben. Gerade jetzt, bevor ich kam, hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, hat vor Jahren seine Sünde bekannt und leidet immer noch darunter, dass er nicht richtig fühlt, dass Gott ihm vergeben hat. Warum? Weil er nicht die Wahrheit erklärt, weil er mit seinen Gefühlen geht und weil er nicht die Wahrheit über seine Gefühle nimmt und in der Wahrheit Gott anbetet. Sondern er fragt Gott, warum hast du mir noch nicht vergeben? Wenn du mir vergeben hättest, würde ich ja nicht mehr die Schuldgefühle fühlen. Weil ich die Schuldgefühle fühle, ist das der Beweis, dass du mir nicht vergeben hast. Das ist ein seelischer Christ, der nicht gelernt hat, in der Wahrheit zu leben. Ein geistlicher Christ sagt, ich gehe nach Fakten, ich gehe nach Wahrheit und ich werde mich so verbinden mit Wahrheit, dass die Gefühle sich anpassen müssen, dass die Gefühle sich unterordnen müssen. Die Gefühle müssen in Übereinstimmung kommen mit der Wahrheit. Das ist ein geistlicher Christ. So, das Sündenproblem ist erledigt, egal wie sehr du dich gebunden fühlst, wenn du sagst, ich will diese Sache nicht. Das macht Gott keine Ehre, das ist nicht gut für mich und für Gott und für die anderen. Ich will es nicht, ich will damit aufhören, ich muss damit aufhören, es muss einen Weg geben. Bitte Gott um Vergebung jedes Mal und zwinge dich dazu, zu glauben, dass Gott vergibt jedes Mal. Das Problem ist, dass wir denken, ja, wir kommen mit derselben Sache tausendmal, das ist ja billig. Ich sage, Herr, es war falsch, vergib mir und dann soll er vergeben und dann ist alles gut. Und was wird sich ändern? Nichts. Das ist schon wieder die negative Denkweise. Gott hat kein Interesse daran und du musst auch begreifen, dass das nichts bringt, an Verdammnis festzuhalten. Verdammnis, Anklage, wird dir nicht Motivationsschub geben, aus der Sünde rauszukommen. Manche denken, irgendwann muss doch der Stock, so empfinde ich mal, mich treffen, dass ich dann endlich in die Gänge komme. Ich komme ja sonst überhaupt nicht in die Gänge, aber etwas muss mich ja antreiben und dann ist es die Strafe. Sprich, selbst erwählte, selbst aufgelegte Verdammnis. Verdammnis ist keine Motivation, aus Sünde rauszukommen. Gott erzieht nicht mit Verdammnis und er will nicht, dass du mit dir so umgehst. Du darfst nicht so mit dir umgehen. Und das ist eine Revolution, wenn wir sagen, ich verzichte jetzt auf Verdammnis. Ich lasse die nicht mehr zu. Ich freue mich an Vergebung und an Reinigung. Weil wenn er mir vergibt, reinigt er mich auch. Und wie rein bist du, nachdem du gereinigt bist von aller Ungerechtigkeit? 100%. Als hättest du nie gesündigt. Und Gott tut noch etwas Drittes, das steht nicht an der Stelle, aber das finden wir im Hebräerbrief. Er vergibt, er reinigt und er vergisst. Gott vergisst, nicht weil er schon so alt ist und langsam vergesslich wird, sondern weil er perfekte Kontrolle hat über sein Denken. Und er sagt, er hat vergeben, da ist das Blut Jesu drüber, das ist ausgetilgt. Und das nächste Mal, wenn du kommst und sagst, jetzt komme ich zum 143. Mal mit dieser Sache. Gott weiß nicht, wovon du sprichst, weil du kommst zum ersten Mal. Es ist nicht leicht, das zu glauben, aber es ist möglich. Weil Glaube kommt durch das Wort. So nimm das Wort und bete Gott an als den Gott, der vergibt und der reinigt und der vergisst. Es gibt kein Gedenken von Sünde mehr. Die Erinnerung an Sünde, ah, das machst du sowieso immer und das ist deine Art und das wird immer so sein, wird dir nicht helfen, anders zu werden. Das ist ganz wichtig, dass du, was dir helfen wird, anders zu werden, ist eine offene Tür, einen mächtigen Gott, der sagt, ich werde nicht nur dir beibringen, immer in Vergebung zu leben, sondern ich werde dich stark machen, dass du lernst, diese Sache draußen zu halten aus deinem Leben. Aber es fängt damit an, dass du jedes Mal, wenn du gefallen bist, Vergebung nimmst. Das ist Stufe 1. Sagst du, ja, dann geht die Sünde ja weiter. Scheinbar zunächst schon, aber ein Plus ist, du bist nicht mehr in der Verdammnis. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, das ist ja billig, dann kann ich ja jetzt einfach so weiter sündigen, wenn es ja immer Vergebung gibt. Das willst du doch nicht. Wenn du wirklich von Neuem geboren bist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und Gott, dass dich die neue Geburt beantwortet hat, dann denkst du nicht so, ja, dann kann ich jetzt ja sündigen, wie ich will. Da ist etwas in dir, was sagt, ich möchte reinleben. Ich möchte Gott gefallen. Ich möchte ihn ehren. Da ist etwas in dir. Gott hat etwas in dich hineingelegt. Und daran musst du glauben. Und das ist nicht Heuchelei, sondern das ist dein neues Ich. Das ist dein neues Herz. Das ist, was Gott in dich hineingelegt hat. Jedes wirkliche Kind Gottes will Gott gefallen, will rein leben, will gehorsam lernen. Das ist, was Gott dir geschenkt hat. Daran musst du glauben. Du sagst, ja, bei mir scheint das aber zu fehlen. Glaube es. Das ist das Wesen der neuen Geburt. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen, sagt Paulus. Mit einer neuen Gesinnung, mit einer neuen Ausrichtung, mit einer neuen Grundmotivation, jetzt Gott zu gefallen, Gott zu erfreuen. Und bevor du anfängst, in deinen Taten, in deinem Lebensstil, das auszuleben, musst du glauben, dass es schon in dir drin ist. Das, was in dir drin ist und was du anerkennst, wird herauskommen. Wenn du sagst, ich bin elender Heuchler, ich bete, wenn es darauf ankommt, die richtigen Gebete, aber du, das kannst du alles in der Pfeife rauchen. In Wirklichkeit weiß ich, ich bin ganz anders und ich will was ganz anderes. Wenn du dich so siehst, hast du von vornherein einen Motivationskiller eingebaut. Du bist ein neuer Mensch in Christus. Und der neue Mensch will neu leben. Und Und er will Gott gehorchen, will Gott gefallen, will in Reinheit leben, will in Heiligkeit leben, will Jesus ähnlich werden. Das ist in dir. Du musst glauben, dass Gott diesen Wunsch in dich hineingelegt hat. Und klar, ich will ihn auch gerne mal fühlen. Glaube ist der Anfang, um zu fühlen. Solange du nicht glaubst, wirst du nie fühlen. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe Gottes. Erst erkennen, dann ergreifen, sprich glauben, und dann erleben, fühlen. Das ist die göttliche Ordnung. Und die können wir so schnell wieder aus den Augen verlieren. So schnell wieder verlassen, obwohl wir es schon x-mal gehört haben. So, wir glauben, Gott hat das in mich hineingelegt. Etwas in mir will rein leben. Etwas in mir will gerade leben. Durch Glauben nährst du diesen Wunsch. Durch Unglauben zwängst du ihn immer mehr ein oder häufst immer mehr Unrat darüber an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott hat in dir gewirkt und er hat dir etwas hineingelegt, was von ihm kommt. Etwas von seinem Wesen, etwas von seiner Art, etwas von seinem Leben. Das hat er in dich hineingelegt. Und bevor es anfängt, sich nach außen zu zeigen, musst du es anerkennen. Im Glauben. Du musst es anerkennen. Das ist die neue Geburt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Lass dich nicht verdammen, Luther übersetzt und sagt, alles ist neu geworden. Dann schaust du dich an und sagst, naja, also, wenn das der Standard ist, ja, dann ist bei mir noch gar nichts passiert. Ja? Das ist eine falsche Übersetzung. Das heißt einfach, Neues ist geworden. Das heißt nicht, das Alte ist überhaupt nicht mehr sichtbar und nicht mehr wirksam und alles ist neu geworden. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und viele Christen haben eine Spezialität entwickelt, das Wort Gottes sich interpretieren zu lassen vom religiösen Geist, damit sie sich noch schlechter fühlen. Damit sie sich noch elender fühlen, damit sie noch mehr sich verachten können und sich schlagen können. Das ist alles nicht die Art Gottes. Gott ist gnädig und geduldig und er glaubt dir. Viele haben aufgehört zu beten, weil sie ihre eigenen Gebete nicht mehr hören mögen, weil sie längst wissen, Gott glaubt das überhaupt nicht, Gott langweilt sich. Und Gott sagt, okay, vergiss es, ich will es nicht mehr hören. Du musst glauben, dass du in Gottes Achtung bist, dass Gott dich anschaut und dass er sagt, du, wenn das deine Entscheidung ist, ich gehe damit. Ich helfe dir, ich bin bei dir. Ich mache dich stark. Ich helfe dir, dass aus diesem Wunsch in deinem Herzen ein neuer Lebensstil wird. Das ist der Gott der Gnade. Und es gibt keine Veränderung ohne Gnade, sprich ohne, dass wir im Glauben ergreifen, was Gott uns anbietet. Sonst kommen wir in Stress und wir kommen in Bemühungen und in Zwänge und wir werden dahin kommen, dass wir aus eigener Kraft versuchen, anders zu werden. Und ich hoffe, dass ihr alle das schon erkannt habt, dass das hoffnungslos ist, dass es nicht funktioniert. Und wenn jemand an den Punkt kommt, oh Herr, ich dachte, ich kann anders leben und jetzt erkenne ich, ich kann überhaupt nichts, ich kann nichts tun und es ist ja furchtbar. Der Herr sagt, das ist wunderbar, dass du das endlich entdeckst. Das ist wunderbar, da warte ich die ganze Zeit drauf, dass du kapitulierst. Weil wenn wir kapitulieren, wenn wir erkennen, wir können uns nicht verändern, dann fängt er an. Gott kommt nicht als Sahnehäubchen auf deine krampfhaften Bemühungen obendrauf noch, den letzten Abschluss zu machen, den letzten Feinschliff, nachdem du dich geheiligt hast und dann kommt nochmal so der Lack drüber und dann ist alles gut. Heiligung ist, Gott wirkt in dir. Er tut, was du nicht tun kannst. Und wir müssen verstehen, was tut er und was tun wir? Und viele, viele Menschen sind verwirrt, weil sie das nicht auseinanderhalten können. Und mit großer Verbissenheit und großer Entschiedenheit versuchen sie zu tun, was nur Gott tun kann. Und sind total frustriert über sich selber. Lass uns einmal noch kurz zwei ganz grundlegende Gebote von Jesus anschauen. Und ich hoffe, dass du nach der Vorrede jetzt, oh, Gebote, jetzt wird's ernst. Jetzt kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen. Nein, Jesus sagt, glaubt an mich. Glaubt an mich. Und das Zweite, was ich anschauen möchte, bleibt in mir. Bleibt in mir. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und viele Christen sind beschäftigt mit allen möglichen Dingen, sogar auch im Bereich von Heiligung, ohne wirklich an ihn zu glauben und ohne in ihm zu bleiben. Und das kann nicht funktionieren. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Man kann gläubig sein, man kann von Neuem geboren sein, ist ein Christ gemäß den Standards des Neuen Testamentes und ist faktisch doch getrennt vom Herrn. Das sagt Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das heißt nicht, dass jemand in die Hölle fährt, sondern einfach, er ist vor diesem Fluss des Lebens und der Ermutigung und der Hilfe und der Kraft und der Bestätigung abgeschnitten. Und er hat nur seine eigenen Ressourcen, nur seinen Verstand, nur seine Persönlichkeit, nur seine Kraft, nur seine Möglichkeiten. Aber Christsein ist übernatürlich. Ich bin zusammengespannt mit ihm und sein Leben fließt in mich hinein. Und sein Leben bringt in mir etwas Neues hervor. Jesus bringt dieses Beispiel von dem Weinstock und den Reben. Ja? Und jeder versteht das, ja? Aber es ist nicht so leicht, das dann auf unser Christsein zu übertragen. Jeder versteht, wenn du die Rebe abschneidest, besonders hier unten in Baden-Württemberg, versteht ihr was von Weinreben, in Berlin nicht so. Schneidest du ab, ist fertig. Nichts mehr wird wachsen, nichts mehr wird reifen. Es wird nichts passieren. Getrennt vom Weinstock kann die Rebe nichts tun. Und getrennt von Jesus können wir nichts tun. Getrennt von ihm können wir nicht anders werden. Können wir nicht verändert werden, können wir nicht Leben aus Gott empfangen. Es ist nicht nur bei der neuen Geburt, dass Gott Leben in dich eingepflanzt hat, sondern es soll ein permanenter Zustrom von Gottes Leben in dich hineinfließen, jeden Tag, jeden Augenblick, vom Moment zu Moment. Da fließt etwas vom Thron Gottes. An Ermutigung, an Bestätigung, an Zuversicht, an Kraft, an Geborgenheit, an Liebe. Da fließt etwas vom Herzen Gottes zu dir und zu jedem seiner Kinder jeden Tag. Und ich hoffe, dass es hier niemand ist und sagt, das mag wohl sein, dass das bei den anderen so ist. Aber eins weiß ich, bei mir fließt nichts. Erst erkennen, dann glauben, dann fühlen. Schau nicht in dich hinein und sag, wenn da was fließen würde, wüsste ich das. Sondern wir gehen aus von dem Wesen Gottes, von seiner Güte, von seiner ausgestreckten Hand, von seinem Wissen, von unserer absoluten Hilflosigkeit. Er weiß, dass wir total hilflos sind. Deswegen hat er alles auf Jesus gelegt. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Er hat alles auf Jesus gelegt, weil er wusste, du konntest dich nicht retten. Das glauben wir im Moment der Bekehrung, aber dann fallen wir sehr schnell zurück und versuchen danach, aber dann wieder in eigener Kraft irgendwie alles zu meistern und alles zu erledigen. Aber Paulus sagt, so wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt in ihm. Wie hast du ihn angenommen? Als hoffnungsloser Fall. Als jemand, der das Entscheidende sich nicht selber tun kann. Jemand, der hilflos ist, der darauf angewiesen ist, dass von außen jemand kommt und von außen jemand tut, was du dir selber nicht tun kannst. So haben wir Jesus angenommen. Eine Bekehrung ist eine Kapitulation. Ich verdiene die Hölle, aber ich öffne mich für dich, ich kapituliere, ich empfange, was du für mich am Kreuz getan hast und ich empfange Leben. So hast du dich bekehrt und so sollst du in ihm leben, von Augenblick zu Augenblick. Du bist immer noch ein hoffnungsloser Fall ohne ihn. Ich bin jetzt über 30 Jahre mit dem Herrn, ich bin noch hoffnungslos dabei. Und du auch. Was mich selber anbetrifft und meine Kraft. Aber er ist da und er verändert und er wirkt. Und er baut etwas in uns. Er arbeitet in uns. Gott wirkt in dir. Er prägt dich um. Er formt dich um. Ja. So, es ist notwendig, an Jesus zu glauben und in ihm zu bleiben. An ihn zu glauben heißt nicht nur, ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist und dass er für meine Schuld gestorben ist, sondern ich glaube, dass er sein Wort hält. Ich glaube, dass er jetzt da ist. Ich glaube, dass er mir das ist, was er beschreibt in seinem Wort. Er ist mein Schatz. Er ist meine Quelle. Er ist meine Quelle. Was ich brauche an Ermutigung und an Hilfe und an Korrektur, an Zuspruch, an Trost, an Identität und Sicherheit und Anerkennung. Was ich brauche, kommt von ihm. Er ist die Quelle des Lebens. Und alles, was ich brauche, es ist da für mich. So glaubt man Jesus nicht nur in Bezug auf die Bekehrung, sondern in Bezug auf das Leben jetzt. Er ist für mich das, was er sagt, was er ist. Ich glaube, dass er meine Quelle ist. Ich glaube, dass meine Befriedigung aus der Tatsache kommt, dass er für mich ist und er mit mir ist. Meine Befriedigung kommt nicht aus meiner Arbeit. Meine Befriedigung kommt nicht aus meinem Hobby. Meine Befriedigung kommt nicht aus meinem Freundeskreis. Meine Befriedigung kommt nicht aus dem, was ich aufbauen kann und schaffen kann. Meine Befriedigung kommt aus, wer er ist. Und was er für mich ist. Und da brauchen wir ein Leben lang, das zu lernen und von dieser Quelle zu trinken. Glauben an Jesus heißt zu wissen, er ist die Quelle und zu ihm zu kommen und bei ihm zu bleiben und aus dieser Quelle zu trinken. Das ist Glaube an Jesus. Es ist nicht irgendwie, ich halte es für wahr, dass er mal gelebt hat, ich halte es für wahr, dass er für meine Schuld gestorben ist, sondern ich habe erwählt, er ist meine Quelle und ich lerne aus dieser Quelle zu trinken. Das ist Glauben. An Jesus zu glauben heißt, ich habe gelernt zu trinken. Ich habe gelernt zu empfangen. Ich habe gelernt, mir dienen zu lassen. Und da ist ein Strom von Ermutigung, von Bestätigung, von Bejahung, von Hoffnung, aus dem Herzen Gottes zu dir jeden Tag. Und an Jesus zu glauben heißt, danke, dass du mich so siehst. Danke, dass du mir das gibst. Danke, dass du mich beschenkst. Danke, dass du mich aufbaust, mich ermutigst und mich befähigst. Danke, dass du an mich glaubst. Danke, dass du eine Hoffnung hast, eine Zukunft hast. Danke, dass du für mich mein Leben geplant hast und dass du die bestmöglichste Art des Lebens, die je sich irgendjemand ausdenken könnte, inklusive ich selbst, du hast es für mich geschaffen. Das und noch viel mehr ist, er ist die Quelle. Er ist die Quelle und ich komme und ich lerne zu trinken. Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke, sagt Jesus. Glauben heißt zu wissen, er ist die Quelle, zu wissen, wie ich zur Quelle komme und am besten da gleich mein Haus aufbaue, ja, und da bleibe und die Quelle im Haus habe. Das ist, was Jesus sagt. Ja. Wir trinken von dem Wasser des Lebens und dann wird dieses Wasser in uns eine Quelle. Und ich bin mal durch die Sahara gefahren, ich weiß, wie wichtig Wasser ist. Das war eine Erfahrung, die werde ich nie wieder vergessen, auch wenn es jetzt schon viele Jahre her ist. Und mit Wasservorrat zu geizen, um irgendwie es noch bis zur nächsten Oase zu machen, das ist ein ziemlicher Stress. Du hast einerseits Durst, andererseits weißt du nicht, wie schnell schaffst du es bis zur nächsten Wasserstelle und du musst das Wasser sparen und so weiter. Aber wie entspannt fährt man durch die Wüste, wenn man die Quelle in sich hat? Dann ist die Oase überall, wo du bist. Du machst eine Oase auf. Du musst nur lang genug an einem Platz bleiben und alles fängt an zu blühen und zu grünen. Und das ist so herrlich, wenn du Wochen oder Tage lang eine Woche durch die Wüste gefahren bist, nichts Grünes gesehen hast und du kommst zu einer Oase. Das Grün ist so grün, das tut dir fast in den Augen weh. Wirklich. Es ist so grün, dass es dir in den Augen weh tut. Und ein Becken mit Wasser ist eine solche Versuchung, da nicht sofort reinzuspringen. Ja? Weil Wasser auf einmal, wenn du tagelang nur Staub in den Zähnen, in den Haaren, in den Ohren, in den Augen und auf einmal Wasser, frisches, klares Wasser, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und aus dieser Kultur von Wüste und Halbwüste, davon kommt das Evangelium aus dieser Ecke. Ich bin das Wasser des Lebens, das ist was ganz anderes, als was wir in unserer Kultur uns hier vorstellen. Und er ist das Wasser. Und wir können sagen, Herr, und viele haben dieses Gebet noch nie gebetet, lehre mich zu trinken. Lehre mich zu trinken. Von diesem Strom des Lebens, von diesem Wasser des Lebens, das von Jesus ausgeht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie lange wirst du durch die Wüste tapfer marschieren ohne Wasser? Nur ganz kurze Zeit und dann brichst du zusammen. Und manchmal dieses Leben ist wie eine Wüste, oder? Wir brauchen Wasser, wir brauchen Erfrischung, wir brauchen Bestätigung und wir brauchen das, was vom Herzen Gottes kommt. Und wenn ich nicht glaube, dass sein Herz voll ist, mir Gutes zu tun, mich zu segnen, mich zu ermutigen, wenn ich nicht glaube, dass er für mich ist, habe ich null Chance, es zu erleben. Weil alle Segnungen Gottes kommen durch Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Nicht, dass er da ist, dass er ist. Ja, wie, dass er ist. Dass er all das ist, was er sagt, was er ist. Er ist deine Quelle. Er ist dein Leben. Er ist deine Hoffnung, deine Kraft, deine Erfrischung. Deine Sicherheit, er ist das. Und Glaube sagt, danke dir, dass du das für mich bist, bevor man es fühlt, bevor man es erlebt. Das ist Glaube. Weil Glaube gründet sich immer auf etwas, was man noch nicht fühlt. Wenn man es fühlt, braucht man nicht mehr glauben. Ja? Sondern wir glauben es, weil wir es noch nicht fühlen. Und wir glauben es, um es zu fühlen. Glaube ist der Schritt hinein in die unsichtbare Welt, wo Gott mir realer wird. Und das ist, was wir einüben. Deswegen brauchen wir diese Zeiten vor Gott, wo wir auf ihn schauen, wo wir alles mal beiseite lassen, alles ausmachen, alles, was Einfluss nehmen will an Impulsen und Reizen aus unserer Umgebung. Das blenden wir alles mal aus und das nennt man unsere Zeit vor Gott. Und das haben wir jeden Tag. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir klug sind, weil wir leben wollen. Du musst keinen, der durch die Wüste reist, sagen, achte darauf, dass du jeden Tag trinkst. Ja? Das ist ein Gesetz und wenn du das nicht erfüllst. Nein. So, wir haben Zeit mit Gott, wir machen Raum für ihn, wir beten ihn an als unsere Quelle, als das himmlische Brot, als die himmlische Versorgung, als der himmlische Schutz. Wir beten ihn an. Wir kommen vor ihn, nicht einfach irgendwie, ja, was ist jetzt und hast du mir irgendwas zu sagen, sondern nach all dem, was Gott getan hat, jetzt kommen wir und wir haben ihm etwas zu sagen. Es gab Anweisungen im Alten Testament, wenn sie vor Gott kommen sollten, kommt nicht mit leeren Händen. Viele sitzen da und warten, dass Gott irgendwas tut und dann tut er nichts und dann geben sie die Gewohnheit, eine Zeit mit Gott zu haben, wieder auf, weil es passiert ja nichts. Ob da was passiert, hängt ganz davon ab, was du tust. So, komm mit dem Wort. Bete Gott an über dem Wort. Erkläre, wer er für dich ist. Darum haben wir die Psalmen, wo wir immer wieder sehen, du bist meine Zuflucht, du bist meine Stärke, du bist meine Hilfe, du bist, du bist, du bist. So, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, Bete die Psalmen, bete die Inhalte aus diesen kostbaren Gebeten und sag Gott, wer er für dich ist. Und sag ihm, dass du alles Recht hast, ihn so auch zu erleben und zu fühlen, wie er es hier beschreibt. Aber hüte dich, dass du nie die Reihenfolge umdrehst. Sag nie, ja, wenn Gott meine Hilfe wäre, dann wäre mir ja wohl geholfen. Und das kann ja wohl jeder sehen, dass mein Leben ein Chaos ist und dass da keine Hilfe weit und breit ist. Also wenn Gott mich lieben würde, so spricht der Unglaube. Und er wird nie etwas erleben, egal wie verzweifelt er sich danach noch anstrengen möchte und suchen möchte. Der Unglaube kann sehr fleißig sein, er wird nichts bekommen. Glaube bekommt. Und Glaube heißt, es ist wahr, was du über mich sagst. Es ist wahr, was du über dich selber sagst. Es ist wahr, wie dein Wort mich beschreibt. Ich fülle mein Herz mit diesen Gewissheiten und bete dich darüber an. Das ist, was wir tun. So öffnen wir unser Herz, dass etwas fließen kann. Es fließt nur durch Glauben. Und wo kein Glaube ist, kann nicht es ankommen. Weil es fließt vom Herzen Gottes, aber mein Unglaube blockiert es. Mein Unglaube blockiert es. Und dann fließt es zu meinem Nachbarn oder zu meiner Ehefrau, aber nicht zu mir. Und das liegt nicht daran, dass Gott parteiisch ist, sondern ich habe mich selbst ausgeschlossen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Okay, macht das Sinn?
Amen.
So, das sind grundlegende Gebote, womit alles anfängt. Glaubt an mich. Und bleibt in mir. Bleibt in mir. Und Jesus erklärt, was es heißt, in ihm zu bleiben. Im selben Kapitel sagt er dann noch einmal, bleibt in meiner Liebe. Unter allen Umständen, ob es mir gut geht oder ob es mir hundeelend geht, ich muss festhalten daran, Gott ist da und Gott ist für mich. Ich muss nicht eine Erklärung haben für Dinge, die schief gehen. Ich muss nicht alles verstehen. Aber ich darf nicht aufgeben und loslassen. Gott ist für mich. Gott ist mit mir. Gott ist größer als das Chaos oder die Not oder der Angriff, den ich jetzt erlebe. Gott ist größer. Und weil du ihm vertraust, weil du an ihm festhältst, weil du in seiner Liebe bleibst, sprich, du gehst nicht in Selbstmitleid, du gehst nicht in Anklage, du gehst nicht in Jammern, du gehst nicht in warum passiert jetzt das und jetzt kann ich nicht mehr glauben und wenn Gott wirklich gut wäre, dann würde er so nicht alles weglassen. Du gehst nicht in diese Dinge, sondern du bleibst im Glauben. Und so ist diese Übereinstimmung da. So ist dieses Bleiben in seiner Liebe. Er ist da und er ist größer als all das. Und er ist sogar imstande, aus der momentanen Not einen Segen zu machen. Und wenn du das glaubst, hast du einen Grund zu danken. Du musst nicht sagen, das Schreckliche ist jetzt nicht mehr schrecklich. Schrecklich ist es schrecklich. Und wenn Menschen dir Unrecht getan haben, Unrecht ist Unrecht. Aber meine Haltung entscheidet, ob das Unrecht mir dient und zum Segen wird oder ob es zum Fluch wird. Es liegt nicht im Unrecht selber. Ich entscheide das. Das heißt, ich muss nicht bangen, oh, was kommt jetzt gegen mich, sondern ich muss nur sagen, Herr, hilf mir, wachsam zu sein und in deiner Weise zu reagieren auf das, was gegen mich kommt. Und ich werde weise sein und ich werde jeden Mist, jeden Dreck, der gegen mich geworfen wird, zu Gold verwandeln. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Und wenn ich in seiner Liebe bleiben will, muss ich das glauben. Und dann passieren schreckliche Dinge, Menschen enttäuschen dich, Menschen gegen dich, Menschen verraten dich, Menschen verlassen dich. Und du hältst daran fest, Gott wird daraus Segen machen. Gott wird da was Gutes machen. Gott, vor ein paar Tagen habe ich ein E-Mail an jemanden geschrieben, der 20 Jahre seines Lebens einem extrem autoritären, missbrauchenden Leiter geopfert hat. 20 Jahre. Und seine Frau hat es schon viel eher gesehen, aber er wollte es nicht wahrhaben. Und dann hat Gott ihm die Augen geöffnet. Und er hat gesehen, das ist nicht ein Leiter nach dem Herzen Gottes, der das Reich Gottes baut, sondern es ist ein Leiter, der sein eigenes Reich baut. Und meine Kraft und meine Hingabe und mein Geld und meine Zeit hat er 20 Jahre missbraucht, um sich ein Königreich zu bauen. Wenn einem das klar wird, da kommt eine Menge Wut hoch, das kannst du mir glauben. Da kommt eine Menge hoch. Und die Enttäuschung. Und jetzt habe ich 20 Jahre für nichts gegeben. Jetzt sehe ich, das war alles umsonst. Und ich habe ihm geschrieben, habe gesagt, pass auf. Erlaube nicht deinem natürlichen Denken, die Sache zu beurteilen. Im Natürlichen hast du 20 Jahre. Und wenn man nur 80 Jahre lebt, ist 20 viel. 20 Jahre, ein Viertel deines Lebens, hast du weggeschmissen. Nein. Du hast jetzt verstanden, welche Wunden falsche Leiterschaft schlagen kann. Du hast jetzt verstanden, wie Menschen verkrüppelt und entmündigt und gedemütigt und gebrochen werden durch falsche Leiterschaft. Wenn du vergibst, wenn du segnest, wenn du sagst, Gott, du bist größer als all das, das war jetzt nicht umsonst, sondern du wirst aus diesen 20 Jahren etwas machen. Du wirst ein vollmächtiger Seelsorger werden und du wirst viele Menschen, die das erlebt haben. Und viele Menschen erleben das in unserem Land. Und in Russland ist es noch viel schlimmer. Du wirst viele Menschen ein Segen sein. Gott ist imstande, aus Bedrängnis, aus Beraubung, aus Knechtschaft, aus Verlust Segen zu machen. Das ist Gottes Macht. Wie es heißt im Psalmen, du machst die Feinde zu Dünger auf dem Acker. Wofür tut man den Dünger auf den Acker? Damit es eine prächtige Ernte gibt. Ja? Also wenn dann Feinde auf den Acker unseres Lebens kommen, müssen sie sich sagen, oh, die kommen, um mich umzubringen, sondern da wird eine neue Ernte vorbereitet. Das heißt nicht, dass du übereinstimmst mit der Ungerechtigkeit. Das heißt nicht, dass du Böses gut nennst. Aber du sagst einfach, ich bin nicht in der Hand meiner Feinde, ich bin in der Hand Gottes. Und Gott ist größer. Und Gott kann aus Mist Gold machen. So, das ist wichtig. Das ist eine praktische Anwendung von Bleiben in seiner Liebe. Wenn ich in seiner Liebe bleibe, werde ich nicht mich selbst bemitleiden, nicht jammern, nicht klagen, nicht aufbegehren und Gott sagen, ja, wo ist jetzt deine Treue, sondern ich bleibe in Verbundenheit, ich bleibe in seiner Liebe, ich ehre ihn und sage, hey, das tut jetzt weh, das weißt du und du fühlst mit, aber ich vertraue dir, du machst daraus einen neuen Segen. Das ist extrem wichtig. Wir können nicht mit Gott weitergehen, wenn wir diese Lektion nicht immer wieder durchbuchstabieren. Weil in jedem Leben werden Ungerechtigkeiten passieren. In jedem Leben. Und das liegt daran, dass die anderen noch nicht so vollkommen sind wie du. Das ist der Grund. Darum passieren Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeiten sind nicht irgendwie Gottes Lieblingssegen, den er auf dich wirft, aber das kommt einfach zustande, weil wir in einer Welt leben, die in Feindschaft und in Auflehnung ist gegen Gott. Das ist so. Aber Gott ist größer und wir sind in der Hand Gottes. Wir sind nicht in der Hand unserer Feinde. Wir sind in der Hand Gottes. Und bleiben in seiner Liebe heißt, ich bleibe in Dankbarkeit und in Anbetung. Herr, wie immer das aussieht, ich bin in deiner Hand. Und Gott gibt uns Gelegenheiten, das zu üben, immer wieder. Halleluja. Damit wir ein Segen sind. Damit wir Hoffnungsträger sind, um Menschen helfen können, die das so dringend brauchen. Halleluja. Vater, hilf uns, das zu glauben. Hilf uns, im Glauben zu bleiben. Hilf uns, in der Gemeinschaft mit dir zu bleiben. Hilf uns, damit zu rechnen, dass du größer bist als all das. Dass wir nie denken, der Feind ist größer als deine Treue. Du bist Gott und wir sind in deiner Hand. Und aus all dem Schlimmen, was wir durchgemacht haben und durchmachen werden, wirst du Segen machen. Und dein Name wird geehrt werden. Und es wird erkannt werden, du bist haushoch überlegen allen deinen Feinden. Halleluja. Amen. 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 Amen.